Das Thema, mit dem uns der Bruder Bröck aus der Versammlung Hellersdorf dienen wird, lautet: Gibt es wirklich einen Teufel?
Hast du Angst vor Spinnen? Schlangen? Wie sieht es aus mit anderen kleinen, krabbeligen Tierchen? Einige bekommen eine Gänsehaut, wenn sie schon daran denken. Es ist interessant, wie viele Menschen Angst haben vor diesen Dingen. Man hat sogar diesem einen Namen gegeben, Angst vor Spinnen, Arachnophobie zum Beispiel. Also man trifft ganz viele Leute, die Angst vor solchen Dingen haben. Hast du schon mal jemanden getroffen, der Angst vor dem Teufel hat? Wahrscheinlich viel weniger. Warum ist das so? Weil für viele der Teufel einfach nichts Greifbares ist. Das ist einfach nur etwas, was sich Leute ausgedacht haben, irgendein imaginäres Monster. Ja, wie kommen wir jetzt näher an dieses Thema ran? Wie können wir versuchen, die Frage, ob es wirklich einen Teufel gibt, beantworten? Nun, einige denken, in einer Enzyklopädie würde man mehr Informationen finden. Schaut man da nach, unter dem Teufel findet man eine Information über das Konzept des Bösen. Das Konzept, was heißt das denn? Das heißt wieder, dass sich das jemand ausgedacht hat. Also auch da wird uns nahegelegt oder der Eindruck vermittelt, das ist nichts Reales, das hat sich jemand ausgedacht. Warum ist das so? Warum glauben so viele nicht an den Teufel? Ist das der Umstand, dass man den nicht sehen kann vielleicht? Okay, eine andere Frage. Hast du Angst vor Bakterien oder Viren? H1N1? Influenza A? Klar, die meisten haben Angst davor. Hast du schon mal ein Bakterium gesehen oder ein Virus gesehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Es sei denn, du hast mal in einer Fachzeitung geblättert. Also es kann nicht wirklich damit was zu tun haben, ob man eine Sache sieht oder sie nicht sieht, ob man davor Angst hat oder nicht. Aber warum haben wir jetzt Angst vor Viren und Bakterien? Was wir gesehen haben, sind kranke Menschen. Menschen, die darunter leiden, dass sie sich infiziert haben oder die ein Virus bekommen haben. So, und jetzt sind wir an einer ganz wichtigen Stelle zum Verständnis dieses Themas. Der Umstand, dass man eine Sache sieht oder sie nicht sieht, hat eigentlich damit nichts zu tun, ob man eine Sache glaubt oder sie nicht glaubt. Aber auf die Konsequenzen, auf die Auswirkungen zu schauen, das hilft uns eher, eine Sache zu glauben oder nicht. Und das, was wir jetzt machen möchten im Laufe dieser nächsten Minuten ist, wir möchten versuchen, einen realistischen Eindruck davon zu bekommen, wie der Teufel heute arbeitet, wie er wütet hier in dieser Zeit. Dazu etwas Hintergrundwissen. Also die Bibel, wenn wir die Bibel jetzt mal als Ratgeber nehmen, um da etwas über den Teufel zu erfahren, die stellt den Teufel nicht als jemand mit der Mistgabel dar, stellt ihn auch nicht als jemand dar, der Hörner hat, aber sie beschreibt ihn als eine böse Person, der mehr oder weniger erfolgreich versucht, Menschen zu manipulieren. Also das ist das Bild, was die Bibel über den Teufel malt. Jetzt könnten wir uns mit Statistik noch beschäftigen und sagen, dass der Begriff Satan 52 Mal in der Bibel vorkommt, Teufel 33 Mal. Wir könnten erwähnen, dass Jehova mal mit dem Teufel geredet hat. Aber das wollen wir nicht heute. Wir wollen uns mit einer Situation beschäftigen, und zwar mit der Situation, wo Jesus vom Teufel versucht worden ist. Und das machen wir aus einem ganz bestimmten Grund. Wir können den Teufel nicht sehen heute. Aber wir können versuchen, seine Verhaltensweise, sein Vorgehen zu erkennen. Das Muster, wie er damals mit Jesus umgegangen ist, wie er das damals gemacht hat, das können wir versuchen zu erkennen, jetzt im Rahmen der nächsten Minuten. Und wenn wir dieses Muster dann heute sehen, heute in verschiedenen Situationen, dann werden wir wirklich sehen, dass es den Teufel wirklich gibt. Und deshalb lasst uns unsere Bibel zur Hand nehmen und wir werden gemeinsam in Matthäus Kapitel 4 darüber etwas lesen. Matthäus Kapitel 4. Das ist die Situation, wo Jesus einmal auf einen hohen Berg geführt worden ist, vom Teufel alleine. Und wir schauen erstmal ganz kurz in die Verse 3, 6 und 8. Lesen nur mal einen Teil daraus. Vers 3, da sagt der Teufel zu ihm: Wenn du ein Sohn Gottes bist, so sage diesen Steinen, dass sie Brot werden. Vers 6, da sagt er: Wenn du ein Sohn Gottes bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, seinen Engeln wird er deinetwegen Befehl geben und auf ihren Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß niemals an einem Stein stößt. Und Vers 8, der Teufel nahm ihn mit auf einen ungewöhnlich hohen Berg und zeigte ihm alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagte zu ihm: Alle diese Dinge will ich dir geben, wenn du niederfällst und mir einen Akt der Anbetung erweist. Also das sind diese drei Situationen, die wir jetzt etwas näher betrachten wollen. Vers 3. Was sollte Jesus machen? Er sollte Steine zu Brot machen. Klingt das verlockend für dich? Klingt das wie eine Versuchung? Vielleicht, wenn wir Vers 2 mal lesen: Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Also Jesus hatte Hunger. Es kommt der Teufel und sagt: Mach Brot. Du hast Hunger, Jesus. Befriedige deine fleischlichen Bedürfnisse. Das war eigentlich das, was er ihm sagte. Ne? Du hast Hunger, befriedige diesen Wunsch, dein fleischliches Bedürfnis, dass du nicht mehr Hunger hast. Die zweite Situation im Vers 6. Wenn du ein Sohn Gottes bist, wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, seinen Engeln wird er deinetwegen Befehl geben und auf ihren Händen werden sie dich tragen. Was meint ihr, was das wohl bewirkt hätte bei den Menschen damals, wenn er das gemacht hätte? Der hätte da eine richtige Show gemacht. Die Leute hätten da mit offenen Augen gestanden, gesehen, boah, was der kann. Also hat der Teufel zu ihm gesagt: Jesus, zeig mal, was du kannst, was du drauf hast. Beweis es mal allen, dass alle das sehen. Dir wird sowieso nichts passieren, aber zeig's mal. Zeig mal, was du kannst. Stell mal zur Schau, was du kannst. Und jetzt die dritte Situation im Vers 8. Wieder nahm ihn der Teufel mit auf einen ungewöhnlichen hohen Berg und zeigte ihm alle Königreiche der Welt. Also, was mag er gesagt haben? Jesus, siehst du das mit deinen Augen? Schau dir das alles an. Siehst du diese lange chinesische Mauer? Zum Beispiel dieses ganze chinesische Königreich, das kannst du alles haben. Siehst du, schau es dir genau an. Das sind diese drei Sachen, die er ihnen gezeigt hat. Und das ist eine grundsätzliche Taktik, eine grundsätzliche Strategie des Teufels heute. Das war es damals und das ist es heute. Wir wollen das mal mit anderen Worten lesen, und zwar in 1. Johannes 2, Vers 16. Wo gesagt wird, 1. Johannes 2, Vers 16, denn alles in der Welt, die Begierde des Fleisches, Jesus, du hast Hunger, dein Magen knurrt, du musst was essen, und die Begierde der Augen, siehst du all das, all die Königreiche, und die auffällige zur Schaustellung der Mittel, die jemand zum Leben hat, zeig, was du kannst, Jesus. Das waren genau die drei Bereiche, in denen der Teufel Jesus versucht hat. Und in diesen drei Bereichen versucht das der Teufel heute immer noch. Aber was hat Jesus für eine Strategie entwickelt, um dem Teufel zu widerstehen in diesen Situationen? Gehen wir nochmal zu Matthäus 4, bitte. Und untersuchen das mal. Matthäus, Kapitel 4, Vers 4. Er antwortete und sprach: Es steht geschrieben. Vers 7, Jesus sprach zu ihm: Wieder steht geschrieben. Vers 10, geh weg, Satan, denn es steht geschrieben. Was wusste Jesus also? Jesus kannte sich in Gottes Wort aus. Er wusste, wie man das anwendet. Er wusste, wie er das auf sein Leben, auf seine Situation beziehen kann. Und das hat er dann dem Teufel entgegenzusetzen gehabt. Merken wir, ihr Lieben, wie wichtig es ist, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, mit der Bibel, dass wir uns auskennen in der Bibel wie in unserer Westentasche. Dass wir, wenn wir in eine Situation kommen, wir es schaffen, die alte Sprache, die in der Bibel verwendet wird, auf uns heute zu beziehen und sagen: Ja Mensch, das ist für mich persönlich geschrieben worden und das kann ich dem Teufel entgegensetzen. Deshalb, ihr Lieben, wenn wir verreisen zum Beispiel, dann reisen wir nie ohne unsere Bibel. Jeden Abend sollten wir uns Zeit nehmen, um darin zu lesen. Wir sollten sie jeden Tag lesen und studieren. Ganz wichtig, als Zeugen Jehovas machen wir Sachen nicht, weil sie im Wachturm stehen, sondern wir machen sie, weil wir sie aus der Bibel verstanden haben, und im Wachturm werden sie gut erklärt. Aber wir machen sie vor allem, weil wir sie aus der Bibel richtig verstanden haben. Und deshalb nennen wir uns Zeugen Jehovas. Jetzt machen wir nochmal einen Durchgang mit einer dieser Sachen. Und zwar soll der Durchgang, den wir jetzt machen, uns zeigen, wie unverhältnismäßig eigentlich das Angebot des Teufels sehr oft ist. Und deshalb schauen wir nochmal in diese dritte Situation. Was hat Jesus ihm gezeigt? Er hat ihm alle Königreiche der Welt gezeigt. Und das klingt doch gut, oder? Alle Königreiche der Welt, das ist ein Angebot, könnte man denken. Aber was hat der Teufel ihm wirklich angeboten? Haben wir uns das mal gefragt? Wollte er ihm anbieten, der ewige König der Welt zu werden? Na, da müssen wir uns damit beschäftigen, was Jesus eigentlich wusste zu der Zeit. Jesus wusste, dass es einen Mann namens Daniel mal gegeben hat, und der Daniel hat den Aufstieg und den Fall der Weltmächte vorhergesagt. Und das ist auch so passiert. Es fing mit Babylon an. Und zu Jesu Zeit war Rom an der Vorherrschaft. Das war die Weltmacht, die alles im Griff hatte zu der Zeit. Was war also die höchste Position, die der Teufel ihm anbieten konnte? Führer des römischen Reiches zu werden. Das war die höchste Stellung, die Jesus hätte haben können zu der Zeit. Aber jetzt denken wir weiter. Hätte er den Teufel angebetet, was wäre passiert? Wäre er noch vollkommen gewesen? Nein, er hätte seine Vollkommenheit verloren. Was passiert mit Sündern, mit unvollkommenen Menschen? Sie müssen sterben. Wie alt sind Herrscher und Führer des Römischen Reiches geworden? Vielleicht 30, 40 Jahre alt. Wie alt war Jesus? 30 Jahre alt. Warum sind sie nur 30, 40 geworden? Weil sie von ihrem Nachfolger umgebracht worden sind. Gut, Jesus war stark. Er war Tischler. All das, was heute mit Maschinen funktioniert, das musste er damals mit der Hand machen. Also hatte einen ganz guten Körperbau wahrscheinlich. Hätte sich also verteidigen können gegen den einen oder anderen, aber letztendlich hätte es ihn auch dahin gerafft. War es also ein gutes Angebot, was der Teufel ihm gemacht hat? Das war kein gutes Angebot. Das war eine Seifenblase, die einfach geplatzt wäre irgendwann. Also auch wenn der Teufel uns heute etwas anbietet, denken wir da bitte daran, sind das alles nur Seifenblasen. Es sieht alles so toll aus, was man nicht sieht, ist das Preisschild, was da dran klebt. Das hat er umgedreht, damit wir da nicht ablehnen. Gehen wir nochmal durch diese Situation und nochmal von einem anderen Aspekt. Aus was für einem Bereich waren die Versuchungen, mit denen Jesus konfrontiert war? Waren das Dinge, die er konnte oder die er nicht konnte? Das waren Sachen, die er konnte. Jesus hatte die Fähigkeit dazu, er hatte die Macht dazu. War es falsch, Brot zu machen? Zum Beispiel, war die erste Versuchung. Gehen wir mal zu Matthäus, Kapitel 14. Schau mal da in den Vers 19. Darauf gebot er den Volksmengen, sich auf dem Gras zu lagern, und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach einen Segen, und nachdem er die Brote gebrochen hatte, verteilte er sie unter den Jüngern und die Jünger ihrerseits unter die Volksmenge. Da aßen alle und wurden satt, und sie hoben die Brocken auf, die übrig waren, 12 Körbe. Ein Wunder. Und was hat Jesus gemacht? Jesus hat Brot gemacht. Genau das, was der Teufel vorher von ihm wollte. Wollte es aus Steinbrot machen, hätte Jesus gekonnt, gar kein Problem. Und jetzt macht er das. Die zweite Versuchung, was war das nochmal? Springe von der Zinne des Tempels, dir wird nichts passieren, du kannst dein Leben retten. Die Engel werden dir da helfen. Also er wollte von Jesus, dass er sein Leben rettet. Wir gehen mal zu Lukas, Kapitel 4. Jesus predigt, die Leute werden voller Wut. Vers 28 in der Synagoge, Sie standen auf, Vers 29, trieben ihn eilends aus der Stadt hinaus, führten ihn auf den Vorsprung des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn kopfüber hinabzustürzen. Er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging seines Weges. Übernatürlich hat er sein Leben gerettet. Genau das, was der Teufel von ihm wollte, hat er gemacht. Und hier merken wir etwas ganz Bestimmtes, oder nehmen wir nochmal die dritte Situation zuerst. Was wollte er da? Du kannst der König von allen werden. Wie wird Jesus in Jesaja 9 beschrieben? Als ewig Vater, als Fürst des Friedens, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Also genau das, was der Teufel ihm anbieten wollte, genau das stand ihm eigentlich auch zu. So, was lernen wir daraus? Die Versuchungen, mit denen Jesus konfrontiert war, die waren aus seinem normalen Lebensbereich. Er hat von ihm nicht irgendwas gefordert oder ihm etwas angeboten, was er nie hätte machen können, sondern das war alles im Rahmen seiner Möglichkeiten. Wenn der Teufel uns also versucht heute, vielleicht durch Unmoral, vielleicht durch irgendetwas anderes, dann blitzt es nicht neben uns und wir wissen, jetzt versucht uns der Teufel, sondern das ist vielleicht eine Situation, da kommt am Arbeitsplatz die nette Kollegin und fragt, wie wär's. Und das ist die Art und Weise, wie der Teufel uns heute versucht. Das sind alles Sachen, die normal sind für uns. Aber was kann uns da helfen? Jesus hat es geholfen, dass er sich in den Schriften auskannte. Er hatte sich das zu eigen gemacht. Er kannte sich darin aus, wie in seiner Westentasche. Und das hat ihm geholfen, diesen Situationen klarzukommen. Und er hat auch die Fähigkeit gehabt, an die Folgen zu denken, womit das alles verbunden wäre. Also er hat geguckt, wenn ich jetzt so und so handle, wie wirkt sich das aus in der Zukunft? Und deshalb denken wir daran, wenn uns so etwas über den Weg läuft, wie lange hat man denn Spaß? Und was kriegt man aus dieser Situation? Eine Schwester, die einmal sich verstrickt hat in Unmoral, sie sagte, ich war so aufgeregt, aber als ein kleines bisschen später alles vorbei war, hatte ich mich ganz schlecht gefühlt und stand wie in der Kälte draußen. Ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt. Da gibt es nichts, was falsch ist an Sex zum Beispiel, wenn man verheiratet ist im richtigen Rahmen. Kein Problem. Also was der Teufel wirklich wollte von Jesus war was? Er wollte ihm alles nehmen und hat ihm eigentlich nichts nichts angeboten. Er wollte ihm alles wegnehmen. Und das ist ein Grundprinzip, wie der Teufel heute vorgeht. Alles, was er uns anbietet, sind Seifenblasen, die alle irgendwann zerplatzen. Er möchte uns durcheinander bringen. Er möchte, dass wir mit unseren Werten und Zielen durcheinander kommen und uns dann vergreifen. Wie geht der Teufel heute noch vor? Und wie agiert er heute auf der Bühne? Und da wollen wir das mal irgendwie veranschaulichen. Ich weiß nicht, wie viele von euch, als sie klein waren, jünger waren, mal in einem Puppentheater waren. Wart ihr mal in einem Puppentheater? Ja? Ja, die meisten waren schon da, ja? Und wie funktioniert das da? Puppentheater. Da gibt es meistens Gute, da gibt es Böse. Und die versuchen mit der Zuhörerschaft in Interaktion zu treten, zu reden. Na, dann gibt es vielleicht einen Guten, der sagt, seid ihr alle da? Und dann kommt die Antwort natürlich. Die ganzen Kinder sind begeistert und sagt, ich bin hier unterwegs und bin im Wald unterwegs und hier gibt es einen bösen Wolf. Kinder, sagt mir Bescheid, wenn der in meine Nähe kommt, damit ich weglaufen kann. So ein Dü-dü-dü-dü-dü-dü, der ist am Laufen. Von hinten kommt der Wolf. Was machen die Kinder? Vorsicht! Der dreht sich um und rennt weg oder er haut ihn oder sonst was. Ja? Können wir uns vorstellen, wie das läuft im Puppentheater, ja? Oder haben wir ja selber schon erlebt. Und alle sind total begeistert. Und es gibt einen Guten und es gibt einen Bösen. Was vergisst man? Wie viele Leute haben die Puppen in der Hand? Einer. Einer spielt den Guten, einer spielt den Bösen. Der gleiche. Und dann laufen alle in diese Richtung. Und was macht ihr? Ihr schaut alle in diese Richtung. Und dann laufen sie in diese Richtung. Und alle gucken wieder auf die Puppen. Derjenige, der die Fäden zieht im Hintergrund, der hat die Kontrolle über alle. Der kann alle manipulieren. Und so macht der Teufel das heute. Wie? Vielleicht sagen wir als Beispiel, Also das Wahlprogramm einer Partei, das begeistert mich. Nehmen wir mal, na gut, Grün. Das begeistert mich. Ja? Wollen was für die Umwelt tun oder so, ist ja jetzt egal. Und da gibt es andere Parteien. Na gut. Das ist die Katastrophe und so weiter. Und was passiert mit uns? Wir fangen an, Partei zu ergreifen. Wir sagen, ja Mensch, das ist doch was und da bin ich auch für eigentlich. Gut, wir gehen jetzt nicht wählen oder so als Christen, ist ja klar. Aber wir fangen an, Sympathie für eine Seite zu empfinden. Und was vergessen wir? Einer hat die Puppen in der Hand und der zieht die Fäden. Und alle sind in den Bühnenstücken so involviert, in die kleinen Kämpfe, die da passieren, dass keiner sieht, dass er schon wieder neue Bühnenstücke schreibt. Und was passiert, wenn irgendjemand nicht mitspielt bei ihm? Ja, dann macht er einfach Folgendes, er tauscht es aus. Und dann sind neue Männer auf der Bühne, neue Personen. Aber wer spielt sie? Ist immer noch die gleiche Person, die hinter dem Vorhang, hinter der Bühne die Fäden zieht. Und deshalb, ihr Lieben, lasst uns nicht so emotional involviert werden in dieser Welt. Lasst uns nicht so mitgehen, wenn wir was sehen in dieser Welt. Das hat alles nichts mit Gott zu tun, sondern das ist die Welt, die Satan regiert. Anstelle also uns auf Menschen zu verlassen, verlassen wir uns auf Gott. Wie können wir das zeigen? Indem wir zu ihm beten, indem wir sein Wort lesen und sein Wort auch studieren und indem wir unsere Zusammenkünfte hier besuchen. Und wenn wir über Beten sprechen, ihr lieben Eltern, das ist das Letzte, was ihr für eure Kinder tun könnt, wenn sie morgens aus dem Weg zur Schule sind. Morgens nochmal mit ihnen zu beten. Und dann sind sie auf sich alleine gestellt, den ganzen Tag, bis sie zurückkommen. Nehmt euch Zeit für sie. Hört ihnen zu, wenn sie über ihre Sorgen reden, wenn sie über ihre Probleme reden. Seid nie zu beschäftigt, weil sie sich sonst andere Gesprächspartner suchen. Und das sind meistens keine Leute, die guten Einfluss auf sie ausüben. Um also dem Teufel heute zu widerstehen, müssen wir ganz aufmerksam sein und im Sinn behalten, wie er vorgeht heute. Er arbeitet undercover. Er zeigt sich nicht. Und das macht es vielleicht im ersten Moment schwierig zu glauben, dass es ihn gibt. Aber wir haben seine Grundstrategie besprochen, wie er das heute macht. Seine Versuchungen sind alles im Bereich unseres Möglichen, sind alles Sachen, die nicht falsch sind, zum richtigen Zeitpunkt. Und so versucht er uns ranzukriegen. Aber was hat Jesus geholfen? Reden wir darüber nochmal einen Moment. Wir haben gesagt, Jesus hat es geholfen, sich mit Jehovas Wort auseinanderzusetzen. Und da ist auch das Thema persönliches Studium gefallen. Was ist persönliches Studium eigentlich? Ich habe in den letzten Monaten etwas Zeit damit verbracht, einige zu fragen, was heißt persönliches Studium für dich, was machst du so für dich persönlich? Und da gibt es einige, die haben gesagt, also ich habe das Daniel-Buch mir jetzt vorgenommen. Ist richtig spannend, da nochmal durch die Prophezeiung Daniels durchzugehen. Andere sagen, ich beschäftige mich mit den Glaubensmännern aus Hebräer. Das ist toll, sich damit auseinanderzusetzen. Da hat jemand gesagt, das Offenbarungsbuch, ich möchte die Offenbarung richtig gut erklären können. Alles spannend, ne? Ist das Studium? Klar ist das Studium. Ist das tiefes Studium? Das ist tiefes Studium. Ist das interessant? Das ist auch interessant. Ist das persönliches Studium? Nein, das ist nicht persönliches Studium. Man macht es zwar alleine, aber das ist kein persönliches Studium. Was ist persönliches Studium? Nehmen wir mal ein Beispiel. Vielleicht hast du ein Hobby, Auto, Autos, hast du Autos als Hobby? Ein Freak vielleicht? Autofreak, BMW, ist das deine Marke? Stellen wir uns mal vor, dein Traumwagen, wo du jede freie Minute rumschraubst, ist ein blauer BMW. Und du hast im Sinn, wie er perfekt aussehen soll. Du kaufst dir Autozeitungen und kaufst dir Handbücher, wie man an dem Auto irgendwelche Sachen verändert, hast die besten Leichtmetallräder schon im Sinn, 20 Zoll Felgen, Aerodynamikpaket, komplettes Performance-Programm, alles, vielleicht eine kleine Delle an der Seite, hast du dir schon überlegt, wie du die am besten ausbeulst So, und jetzt fährst du, Scheibe runter, Musik, Arm aus dem Fenster, fährst und plötzlich hörst du es. Was machst du? Du hältst sofort an, fährst zur Seite, Warnblinker an, sogar auf der Straße, gar kein Problem für dich. Steigst aus dem Wagen aus und was passiert? Du läufst um den Wagen rum, du legst dich unter das Auto, guckst, was ist denn hier los mit meinem Wagen? Ja, legst dich in Dreck, gar kein Problem, macht nichts. Aber du möchtest, dass dieses Geräusch nicht mehr da ist. Wovor hast du Angst? Du hast Angst, dass dein Wagen kaputt ist. So, denkst du noch an die Beule zu der Situation oder an die Leichtmetallräder? Nein, denkst du nicht. Das Geräusch, das ist jetzt erstmal wichtig. So, und dann suchst du so lange, bis du das gefunden hast. Das wird behoben, dann fährst du weiter und dann Musik wieder auf und träumst du wieder von deinen Leichtmetallrädern und dem Aerodynamikpaket. Das ist persönliches Studium. Wir merken, bei uns im Glauben ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann denken wir nicht daran, unseren Glauben zu tunen, indem wir die Offenbarung erklären können und Daniel erklären können und die Tempelvision vorwärts und rückwärts aufsagen können, sondern dann geht es darum, dieses Geräusch wegzukriegen, was unseren Glauben stört zu diesem Zeitpunkt. Das ist persönliches Studium. Wir merken plötzlich, wir sind nicht mehr vorbereitet auf alle Zusammenkünfte. Wir merken plötzlich, wir sind nicht mehr so entschieden, wenn es darum geht, irgendeinen Film nicht zu gucken oder wegzuschauen in einer bestimmten Situation. Wir merken plötzlich, dass wir Interessen haben in Bereichen, wo wir plötzlich nie Interesse hatten. Merken, dass unser Lebensstandard immer höher wird. Ja, Moment mal, das ist ein Geräusch. Da müssen wir anhalten mit unserem Glaubenswagen und müssen erstmal um unseren Wagen herumgehen. Seien wir uns nicht zu schade, uns auch mal in Dreck zu legen und zu gucken, was ist los. Da gibt es einige, die kaufen sich ja sogar, habe ich ja vorhin schon gesagt, kaufen sich Bücher, wie sie am besten ihren Wagen reparieren. Und da wird geforscht und im Internet recherchiert. Ja, machen wir das Gleiche doch für unseren Glauben. Nehmen wir unsere Watchtower Library und geben mal unser Problem ein, was wir haben. Und dann wird geforscht und geforscht und gesucht und das Problem wegstudiert, bis es nicht mehr da ist. Und gebetet. Das ist persönliches Studium. Und wenn das gemacht ist, dann dürfen wir uns wieder mit Daniel und der Offenbarung beschäftigen. Nochmal ein anderes Beispiel. Nehmen wir nochmal Intensivstationen in einem Krankenhaus. Was passiert da? Da werden die Vitalparameter einer Person überwacht, die ganz intensive Aufmerksamkeit benötigt. Also da wird Temperatur gemessen, Puls gemessen, Blutdruck gemessen alle paar Minuten, Temperaturkurve erstellt, wie entwickelt sich das im Laufe des Tages, Blut wird analysiert, alles automatisch. Und sowas wäre vielleicht ganz gut mal mit uns selber zu machen. Wie kann man das machen? Eine Glaubenscheckliste. Wie kann man sich das vorstellen? Wie so ein Stundenplan, Montag bis Sonntag. Und dann schreiben wir mal an die Seite verschiedene Sachen auf. Wie ist das mit meiner Vorbereitung? Wie viel habe ich in der Bibel gelesen? Könnte man noch sagen, Predigtdienst. Wie viele Filme habe ich geschaut? Wie viel Zeit habe ich im Internet verbracht? So, und dann müsste man mal eine Woche oder zwei ganz ehrlich diesen Plan ausfüllen. Sagen, heute ein Kapitel in der Bibel gelesen, heute habe ich nur gar nichts gelesen, morgen zwei Kapitel oder so. Und so wie so ein Stundenplan, das einfach mal für sich zu machen mit seinem Glauben. Sich sozusagen mal auf die Intensivstation begeben mit sich selber, mit seinem Glaubensleben. Und dann wirklich mal ganz konsequent, ehrlich, gebetsvoll das ausfüllen. Oder heute habe ich ein Bier getrunken, zwei Bier, ein Glas Wein, zwei Glas Wein und so weiter. Und am Ende der Woche zählen wir mal zusammen, was dabei rausgekommen ist. Manchmal kriegt man Schreck, manchmal freut man sich. Das wäre das Ideale, wenn man sich freut. Und dann weiß man, wo seine Problemzonen sind. Und dann weiß man auch, was man im persönlichen Studium machen soll, machen sollte und kann. Aber jetzt mag sich der eine oder andere fragen, warum so viel Aufwand, warum so viel Anstrengung? Geht das nicht auch ohne? Der Zeitpunkt wird kommen, da wird der Teufel dich und mich auch alleine auf einen hohen Berg nehmen. Und dann wird er zu dir sagen, Sebastian, ich schlage dir den perfekten Deal vor. Du musst nur ein ganz bisschen einsetzen. Bin ich dann wie Jesus, der die Bibel nehmen kann und sagen, aber Satan, es steht geschrieben, das und das. oder schnappe ich zu nach der Seifenblase? Denken wir daran, der letzte Akt in Satans Bühnenstück hat begonnen. Bald schließt sich der Vorhang noch einmal und wird sich dann wieder öffnen. All die Puppen, die es damals gab, dann, die werden dann nicht mehr da sein. Derjenige, der die Puppen gespielt hat, der Teufel, den wird es dann wirklich nicht mehr geben. Dann sieht man ihn nicht nur nicht mehr, dann ist er auch nicht mehr da. Dann wird die Szene, die Landschaft sich komplett geändert haben. Wir leben in einer neuen Welt. Dann gehen wir nach vorne und spielen unsere Rolle in diesem Stück. Die Frage ist, hast du deine Karte für dieses Event?